glaube, ich bin mit der Technik gerade pünktlich fertig geworden. Ja, ich freue mich, bin überrascht, wie viele Leute sich für ein solches Thema interessieren. Vielleicht können wir das, die Lautstärke ein bisschen runterstellen. Oder ist es? Ja, okay. Na, ist immer noch sehr laut. Zu meiner Vorstellung, mein Name ist Philipp Schaumann, ich bin seit gefühlten 100 Jahren in der EDV, wie das früher hieß, an sich sind es 40 Jahre, 50 Jahre oder sowas, 1970 habe ich angefangen, ja, kann man sagen, 50 Jahre werden das langsam, und habe als Autodidakt mir ganz, ganz viel beigebracht, Physiker bin ich, Informatik war noch nicht erfunden, das gab es bei uns als Fach noch gar nicht. Man kann sich in der EDV, konnte man sich zumindest früher fast alles irgendwie beibringen, ohne zu einer Hochschule zu gehen. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich ist. Schön wäre es eigentlich irgendwie, wenn man sich das beibringen kann. Ich glaube, viele Leute bringen sich es heute auch noch bei. Ja, ich habe es mir beigebracht. Ich habe in vielen Firmen gearbeitet, im Verkauf, in der Programmierung, Entwicklung. Jetzt im Moment bin ich in der Sicherheitsabteilung einer Bank und da halte ich diesen Vortrag regelmäßig, immer wieder, weil da kommen Leute zu mir, die sagen, Philipp, diese Daten sind vollkommen harmlos, die haben wir nämlich anonymisiert. Und was die damit meinen ist, wir haben den Namen entfernt und alles andere drin gelassen. Und das ist ein Denkfehler und über diesen Denkfehler möchte ich reden, weil dieser Denkfehler relativ wichtig ist, den haben nämlich schon ganz viele Leute gemacht und sind damit zum Teil furchtbar auf die Nase gefallen. Und der Punkt, den ich hier bringe, der erste Punkt ist jetzt, es gibt Anonymisierung und es gibt Pseudonymisierung. In den meisten Fällen, wo die Leute von Anonymisierung reden, wollen sie von Pseudonymisierung reden. Und wir werden in den nächsten 2 Stunden lernen, was wirklich der Unterschied ist. Und der Unterschied ist riesig vom juristischen her, von der juristischen Position her. Anonymisierung und Pseudonymisierung bezieht sich typischerweise auf Menschen, natural person. Aber die Techniken, die wir hier verwenden für die Anonymisierung und die Pseudonymisierung, kann man auch für alle anderen Objekte verwenden. Zum Beispiel, wenn eine Firma einen ISO-Container, eine Datenbank von ISO-Containern hat und die werden durch die Welt geschickt und da sollen Statistiken und Analysen draus gemacht werden. Heute muss man ja immer Big Data machen mit allem, was man hat. Dann kann man die ISO-Container genauso verwalten. Oder ein Fuhrpark. Statistiken über einen Fuhrpark. Also diese Techniken, die ich hier vermittle, gehen für natürliche Personen, aber man kann sie überall einsetzen. Immer wenn man Daten verbergen will, damit sie im Big Data nicht so einen großen Schaden anrichten. Ja, das sind jetzt hier eine Reihe von Slides, die können Sie nicht lesen und die brauchen Sie auch gar nicht zu lesen. Das ist von ISO 27000 und ich zeige die Slides nur, dass das Thema Anonymisierung in ganz vielen Normen und so weiter vorkommt. Da steht dann ganz oft drin, die Daten müssen anonymisiert sein und solche Anforderungen. Aber die Leute wissen dann oft eben nicht, was das wirklich bedeutet, anonymisiert. PCI-DSS haben wir da drin, PCI-DSS, Kreditkartendaten, ja, Anforderungen der Anonymisierung. Bei ganz vielen Anforderungen ist das eben drin. Warum brauchen wir Anonymität? Viele Daten sind sensitiv, die sind geschützt durch Gesetze. Ich arbeite in einer Bank, wir haben 2 Kerngesetze, die uns in der Datenverarbeitung einengen oder führen und leiten. Das eine ist das Bankwesengesetz. Beim Bankwesengesetz, die Verletzung vom Bankwesengesetz, da steht Strafe drauf. Da mache ich dann manchmal den Witz, dass wir auch dann die Fußfessel in vielen Fällen ausreichend sein wird, dass man dann nur klären muss, trägt man das über der Hose oder unter der Hose. Aber es steht auf Verletzung von Bankwesengesetz maximal Gefängnis. Die Verletzung vom Datenschutzgesetz ist nur teuer. Kein Gefängnis, aber so teuer, 4% vom Gesamtkonzernumsatz, das kann schnell mal auf einen Totalschaden hinauslaufen. Der Umsatz einer Bank ist eine sehr große Zahl, der Gewinn ist typischerweise deutlich geringer als der Umsatz. Das heißt, die Strafen für Verletzung von Bankwesengesetz und Datenschutzgesetz sind erheblich und speziell im Datenschutzgesetz sind an sich fast alle Firmen irgendwie betroffen. Denn Menschen kommen überall vor. Das können die Kunden sein, wenn ich irgendwie einen Shop habe. Das sind aber auch, wenn ich überhaupt keine Kunden habe. Ich habe Mitarbeiter. Mitarbeiter werden zwar oft nicht so behandelt wie Menschen, aber rein juristisch sind es schon Menschen. Und deswegen fallen sie auch die Mitarbeiterdaten fallen unter das Datenschutzgesetz. Und Mitarbeiterdaten, wo stehen die? Zum Beispiel in allen Access-Logs. Und das ist viel in den Firmen. Da machen sich die meisten Firmen noch gar keine Gedanken, wie sie irgendwie die Access-Logs alle unter Kontrolle bekommen. Die müssen im Datenschutzgesetz alle irgendwie behandelt und abgesichert werden. Also die Anzahl der personenbezogenen Daten ist sehr groß. Personenbezogen heißt nicht, dass der Name drin stehen muss. Im Access-Log, im Proxy-Log steht der Benutzername drin. Das reicht aber aus, damit die Daten unter das Datenschutzgesetz fallen. Sie müssen direkt oder indirekt auf eine Person zeigen. Alle Ihre Logdaten zeigen hoffentlich auf den Benutzer, der die Aktion veranlasst hat. Das heißt, jeder Log in einem IT-System ist personenbezogen. Das heißt, jede Firma, jeder Server, jede Website verarbeitet personenbezogene Daten. IP-Adressen der Kunden, die auf die Website kommen, personenbezogen, ist immer wieder entschieden worden. IP-Adressen machen aus Daten personenbezogene Daten, weil mit Hilfe von einem Richter, der entsprechende Anweisungen gibt, die Telekom-Gesellschaft diese IP-Adresse zu einer bestimmten Zeit einer Person zuordnen muss. Personenbezogene Daten. Jede hundsgewöhnliche Website verarbeitet personenbezogene Daten. Ich habe eine Website, sicherheitskultur.at stand da, keinerlei Interaktion mit Kunden, aber ja, Logs werden geschrieben, kann ich gar nicht verhindern. Der Apache schreibt Logs, was soll ich machen? Und diese Logs sind personenbezogene Daten und fallen unter das Datenschutzgesetz. Ja, was haben wir noch hier drauf? Ja, weil die Daten personenbezogen sind oder sogar kundenbezogen bei einer Bank, sind sie besonders geschützt. Und wenn ich jetzt da Sachen machen will, die außerhalb der typischen Verarbeitung liegen, dann muss ich die Daten vorher desensitivieren oder ich muss sie anonymisieren. Ich muss die Sensitivität aus den Daten herausnehmen. Was sind die Daten, die eine Bank, wofür darf eine Bank die Daten nutzen? Typischerweise zum Führen des Kontos. Punkt. Wenn der Kunde zu nichts weiter zugestimmt hat, dann darf die Bank die Daten benutzen zum Führen des Kontos. Da ist Marketing noch nicht dabei. Marketing erfordert eine extra Zustimmung. Wenn ich jetzt andere Anforderungen habe an die Daten, zum Beispiel will ich, wie da unten steht, Bugs reproduzieren, irgendwelche Fehler in der Datenbank. Das ist nicht der ursprüngliche Zweck. Zum Teil sollen Statistiken gemacht werden, externe Analyse dieser Daten. Was immer mal wieder kommt, ist, es gibt Situationen, wo die Anwendung abstürzt und die Anwendung muss dann irgendwie, ja, es ist auch korrekt, es ist kein HDMI, es ist ein VGA-Signal. Insofern ist die Aussage nicht ganz falsch, aber ja, irgendjemand wird sich da kümmern. Ist da was rausgerutscht? Nein, eigentlich noch nicht. Ja, die Technik ist kompliziert, hinter dem Vorhang sieht es komplex aus. Ja, in vielen Fällen haben wir irgendwelche Anwendungen, die irgendwelche Fehler haben und dann sagt der Lieferant, ja, schickt uns bitte die Daten zu. Nein, dürfen wir nicht. Wir dürfen die Daten nicht zuschicken. Wir dürfen die Daten nur dann zuschicken, wenn wir sie anonymisiert haben. Das heißt, wir haben immer wieder Anforderungen, dass die Daten anonymisiert werden müssen. Ja, Anonymität, wer den Genuss hatte, Griechisch zu lernen, weiß, das heißt kein Name. Und da kommt auch das große Missverständnis her. Viele Leute glauben, wenn sie den Namen entfernen, sind die Daten anonym. Dann haben sie keinen Namen mehr drin. Ja, ist an sich auch so vom Namen her korrekt, aber juristisch ist es nicht korrekt. Anonymität nach der Definition einer Artikel 29 Data Protection Working Party, über die wir noch ein bisschen reden werden, bedeutet keine Person, kein Entity, keine juristische Entity, kann mit beliebigen Mitteln unter Verwendung beliebiger anderer Quellen den Original-Owner nicht wieder zurückholen. Das heißt, die NSA mit ihren riesigen Computern ist nicht in der Lage, den Original, die Original-Personenbezug wiederherzustellen. Und ganz, ganz schwierig, auch der originelle Daten-Owner, da wo die Daten herkommen, darf nicht mehr in der Lage sein, die Originaldaten, den Originalnamen zu diesen Daten wieder zu finden. Und diese Latte liegt gigantisch hoch. Die Verarbeitung, der Anonymisierungsprozess muss vollkommen irreversibel sein. Und dazu reicht es nicht, den Namen zu entfernen und alle anderen Daten drin zu lassen, denn anhand der anderen Daten findet ja zumindest der Originalbesitzer der Daten die Originaldaten wieder. Das heißt, ich muss im Prinzip jedes Feld verändern. Und das ist eine Anforderung, die sehr, sehr stringent ist. Und nur wenn die Daten so anonym sind, sind sie nicht mehr geschützt. Ja, was ist Artikel 29 Data Protection Working Party? Der Artikel 29 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist irgendwie Schutz Privatsphäre oder sowas. Und die Datenschützer aller Länder in der EU haben sich zusammengeschlossen zu einer Working Party und treffen sich regelmäßig und machen ganz tolle Tutorials und Working Papers und klären Sachen. Und in der Regel schließen sich die europäischen Gerichte und die europäischen Institutionen der Artikel 29 Working Party an. Und in Zukunft wird die Artikel 29 Working Party von einer informellen Working Party mit dem neuen Datenschutzgesetz zu einer richtigen EU-Institution, die also Recht spricht, Recht erlässt. Das heißt, diese Leute sind relativ wichtig und diese Leute haben ein Tutorial gemacht und das Tutorial stelle ich hier vor und später sehen Sie den Link und das PDF verteile ich auch gerne, wenn es mir nicht über die Privacy Week verteilt wird. Sie können mich jederzeit erreichen, ich habe die E-Mail-Adresse da drin. Das Einfachere, viel einfacher ist die Pseudonymität. Bei der Pseudonymität ist auch der Name entfernt, aber es sind noch ausreichend viele andere Daten, sodass der Originalbesitzer der Daten in der Lage ist, den Zusammenhang wiederherzustellen. Und pseudonyme Daten verwendet man ganz, ganz oft. Das heißt, am Beispiel, irgendwelche statistischen Analysen sollen gemacht werden, aber die Firma, die die Analysen macht, soll nicht wissen, wie die Leute heißen, die da analysiert werden, Umfrageunternehmen oder so etwas. Dann ersetzt man die Namen durch irgendeine Kunden-ID oder eine Angestellten-ID oder so etwas. Das heißt, die Analysefirma hat die Daten aber ohne den Namen und die können jetzt irgendwie Zufriedenheit der Mitarbeiter in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht und Führungsposition und so weiter ausrechnen, aber Sie können mit Ihren Mitteln nicht zurückschließen, welcher der Datensätze gehört zu dem Philipp Schaumann. Weil der Philipp Schaumann ist ersetzt worden durch eine Angestelltennummer, Personalnummer oder so etwas. Das ist pseudonym. Die Identifikationselemente werden ersetzt durch ein Pseudonym, durch einen Platzhalter. Und der Originaldatenowner kann die Daten wieder in seine Datenbank einfahren und kann den Zusammenhang wiederherstellen. Diese Daten sind pseudonym. Pseudonyme Daten hat man sehr, sehr oft und verwendet man sehr viel. Und jetzt kommt der Punkt, wo die, na, geht doch wieder. So, jetzt kommt der große Knackpunkt. Pseudonyme Daten sind immer noch geschützt vom Datenschutzgesetz. Die heißen in Österreich indirekt personenbezogene Daten, aber da steht personenbezogene Daten drin. Direkt oder indirekt fallen unter das Datenschutzgesetz. Das heißt, durch die Pseudonymisierung haben wir eigentlich nicht viel gewonnen. Wir unterliegen immer noch dem Datenschutzgesetz. Wir können die Daten immer noch nicht veröffentlichen, irgendwo hingeben, an Forscher weitergeben, an Firmen weitergeben, die irgendwelche Programme debuggen sollen. Alles das geht nicht. Das heißt, wir haben nur eine Scheinlösung. Wir haben einen Scheinerfolg. Wir haben die Daten weniger sensibel gemacht, aber sie unterliegen immer noch dem Datenschutzgesetz. Viel ist nicht gewonnen, aber es ist trotzdem einiges gewonnen. Das Datenschutzgesetz hat nämlich noch eine Anforderung. Das Datenschutzgesetz hat eine Anforderung der Datenminimalisierung. Das ist so ähnlich wie das Neue, was da jetzt reinkommt, Privacy by Design. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Verwendungszweck habe für personenbezogene Daten, dann darf ich nur die Datenfelder verwenden dafür, die dafür unbedingt notwendig sind. Alle anderen Felder muss ich raushauen. Mein Beispiel mit der statistischen Analyse, mit der Auswertung der Zufriedenheit der Angestellten. In dem Fall, der Name der Angestellten tut nichts zur Sache. Das heißt, der Name der Angestellten ist vollkommen überflüssig. Der Name der Angestellten darf deswegen der Analysefirma nicht übergeben werden. Das ist die Datenminimalisierung. Immer, es dürfen bei personenbezogenen Anwendungen immer nur die minimale Menge von Daten übergeben werden an den Dienstleister, die er genau dafür braucht. Und dafür ist die Pseudonymisierung eine tolle Sache. Mit der Datenminimalisierung erfülle ich eine der Kernanforderungen vom Datenschutzgesetz. Aber ich komme nicht raus aus dem Datenschutzgesetz. Meist wollen die Leute raus aus dem Datenschutzgesetz. Das gelingt nicht. Raus aus dem Datenschutzgesetz ist unheimlich schwierig und da werden wir noch sehen, warum das so schwierig ist. Ja, Anonymisierung ist so schwierig, weil im Prinzip, was da steht, wirkliche Anonymität bedeutet, dass keine Entity im bekannten Universum mit beliebigen Compute-Mitteln, da wäre irgendwie ein ganzer Science Fiction, ein ganzer Planet ist in Computer umgewandelt worden. Auch das darf nicht sein. Mit unbegrenztem Zugriff auf alle Datenressourcen, die es auf der Welt gibt. Jetzt und in Zukunft dürfen die Daten nicht wieder mit der Person in Verbindung bringen. Das ist fast unmöglich. Der Punkt, den ich hier mache, ist, wenn ich 100% Anonymität erreichen will, wenn ich Daten sauber anonymisieren will, das habe ich hier da rechts, 100% Anonymität, dann habe ich hier unten beim Wert der Daten typischerweise 0%. Natürlich kann ich jeden Datensatz anonymisieren. Ich habe viele Records und ich addiere die einfach alle aufeinander. Ja, dann ist die Information aber raus. Ich ersetze jedes Datenelement durch durch eine Zufallszahl. Ja, Daten sind vollkommen anonym. Daten sind aber wertlos. Sie haben nämlich mit den Originaldaten nichts mehr zu tun. Das heißt, wenn ich sauber anonymisiere, in ganz vielen Fällen, zerstöre ich die Daten. Und wir haben eine Reihe Anonymisierungsprojekte in der Bank gehabt, die dazu geführt haben, dass wir es aufgegeben haben, die Idee, die Daten zu anonymisieren, weil es nicht geht. Und wenn man das nicht schafft, technisch die Daten zu anonymisieren, ohne sie zu zerstören, dann gibt es immer noch einen Weg, wie man die Daten verarbeiten kann. Einen Juristen dazu holen, der die entsprechenden Verträge macht, damit die Firma, die die Daten verarbeiten soll, zu einem Dienstleister wird. Dienstleister im Sinne des Datenschutzgesetzes. Und dann dürfen die das wieder. Dann müssen die alle möglichen Sicherheitsregeln einhalten, aber dann dürfen sie es wieder. Das heißt, man kann bei personenbezogenen Daten, wenn ich sie nicht anonymisieren kann, dann muss ich sie als personenbezogene Daten behandeln. Und pseudonyme Daten muss ich als personenbezogene Daten behandeln. Und das sollte ein Datenschutzjurist wissen, was er dann eben tut, was er machen muss, um einem Dienstleister personenbezogene Daten zur Verfügung stellen zu können. Ja, und das sind gewisse Verträge zu machen und so weiter. Das ist keine so tragische Sache. Wir machen das immer wieder, weil es oft anders nicht geht. Ich bekomme so oft gesagt, ja, die Daten sind anonym, letztendlich sind sie es dann nicht. Und dann müssen wir eben, einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Das erste ist, wir versuchen die Daten zu anonymisieren. Damit man Daten anonymisieren kann, muss man fragen, was soll denn mit den anonymen Daten eigentlich passieren? Der Use Case. Und in Abhängigkeit, was der Use Case ist, muss ich die Daten anders behandeln. Ich habe das Beispiel gebracht, sagen wir mal in der Bank, die Summe aller Überweisungen, die in einem Monat entstehen. Die kann ich natürlich aufaddieren und die sind vollkommen anonym. Wenn mein Use Case ist, ich möchte wissen, wie viel Geld überweisen die Kunden in einem Monat, den Use Case kann ich mit Anonymität ganz leicht erfüllen. Ich addiere die Daten auf, der Personenbezug ist vollkommen weg. Es hängt wirklich vom Use Case ab. Und ich werde dann noch auf ein paar spezielle Use Cases kommen. Ich kann nicht sagen, das Business will oft von mir, Philipp, mach die Daten anonym, sodass wir sie für alles Mögliche verwenden können. Das geht nicht. Ich muss wissen, wofür, welche Forschung soll gemacht werden. Wenn jemand die Überweisungen aller Kunden in einem Monat haben will und er will dabei herausfinden, ob jüngere Kunden mehr Bargeld loszahlen als ältere Kunden. Für diesen Forschungszweck kann ich anonyme Daten herstellen. Aber wenn ich dann jetzt noch alle möglichen anderen Untersuchungen mit den Daten anstellen muss, dann wird der Datensatz so komplex, so lang, dass wir letztendlich irgendwelche Sachen finden, an denen wir die Kunden erkennen. Wir schauen uns dann Beispiele an. Bei der Pseudonymität geht es ja darum, dass der Empfänger die Daten nicht de-anonymisieren kann. Da muss ich mich fragen, welche alternativen Datenquellen hat der Empfänger der Daten? Die Firma, der ich diesen pseudonymen Datensatz gebe. Und das muss ich dann berücksichtigen. Und dann kann ich pseudonyme Daten sehr wohl herstellen. Und das gelingt immer wieder und das gelingt sehr gut. Jetzt bringe ich ein paar Beispiele. Jetzt kommen wir zu dem lustigen Teil. Schadenfreude. Leute, die versucht haben, Daten zu anonymisieren und es ist in die Hose gegangen. Eine große Geschichte war 2006 AOL. Das war mal eine richtig große Search Engine. Die haben mal eine große Rolle gespielt, bevor Google alles übernommen hat. Und die haben, um den Universitäten zu helfen, damals in 2006 658.000, die Suchanfragen von 658.000 Benutzern anonymisiert. Was haben sie da gemacht? Sie haben die Namen entfernt, sie haben vielleicht sogar noch die IP-Adressen entfernt, aber sie haben die Texte, die Suchanfragen natürlich drin gelassen, weil das war ja der Use Case. Der Use Case war ja, dass die Suchanfragen wissenschaftlich ausgewertet werden sollen. Und das ist eine große Lehre, die wir jetzt hier mal schon mal haben. Freitextfelder sind ein Albtraum, was den Datenschutz betrifft, weil da steht alles Mögliche drin. In den Suchanfragen, die Sie so im Internet stellen, da wird ganz oft Wien vorkommen wahrscheinlich oder der Ort außerhalb von Wien, in dem Sie arbeiten. Da kommt manchmal sogar der eigene Name vor. Manchmal googelt man sich selbst oder man googelt irgendwelche anderen Sachen. Dann googelt man Sachen über Gesundheit, gesundheitsbezogene Daten. In dem Fall waren es 658.000 Kunden und die Journalisten haben es nur geschafft, 10 oder 20 Kunden zu identifizieren und mit denen Interviews zu führen. Das ist ein Desaster vom Datenschutzstandpunkt her. Es waren eben unter diesen vielen Records waren eben auch welche, die man sehr wohl identifizieren kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist, sie haben die Suchanfragen von einer Person immer mit dem gleichen Pseudonym versehen, damit man die Historie sehen kann. Pseudonym sagt jetzt schon, nein, die Daten sind nicht anonym, sie sind pseudonym. Die haben die Kunden durchnummeriert und jetzt konnte man da interessante Sachen sehen. Einmal sucht er nach seinem eigenen Namen und er sucht nach seinem Ort und jetzt sucht er nach irgendeiner Geschlechtskrankheit und jetzt sucht er nach AIDS und jetzt sucht er nach irgendeiner Kirche oder nach einer politischen Vereinigung und auf einmal ist das eine sprechende Geschichte. Unter den 658.000 sind natürlich viele, die nach ihrem eigenen Namen gegoogelt haben. So, und wenn man die alle zusammenbringt, alle Records zu einer Person zusammenbringt, dann waren da Geschichten drin. Und die Journalisten interessieren sich für Geschichten. Und ja, die haben dann Gespräche geführt und haben gesagt, wie geht's denn so? Ich habe gehört, sie haben da ein Gesundheitsproblem. Und ja, alles ziemlich peinlich. Das Problem, was wir hier sehen, ist, oder mehrere Probleme sehen wir, wir können einiges daraus lernen. Freitextfelder, immer ein Albtraum, da kann alles Mögliche drinstehen. Mich gruselt es immer, wenn ich irgendwelche Datensätze habe und da steht Freetext. Da kann nämlich der Name nochmal drinstehen oder der Name der Schwester oder irgendetwas kann da drinstehen. Das nächste ist, wenn ich mehr als einen Rekord pro Person habe, dann ist die Kombination der Records in der Regel eine interessante Geschichte. Wenn ich nur einen Rekord pro Person habe, dann muss ich aus dem einen Rekord was machen. Wenn ich aber mehrere Records pro Person habe, dann gibt es Zusammenhänge zwischen den Records, logische. Und daraus kann ich ganz, ganz viel schließen. Ja, das ist in die Hose gegangen, das ist nie wieder, Suchanfragen sind nie wieder veröffentlicht worden von irgendjemandem. Egal, wie man die behandelt. Das geht immer in die Hose, das ist nie anonym, Textfelder können nie anonym sein. Ja, das ist die erste Lehre. Die zweite Hälfte ist, das zweite Beispiel ist ein anderes Problem, was auch sehr, sehr, sehr typisch ist. Das war bereits im Jahr 2000, eine Studie wurde da gemacht, Mandatory Healthcare Statistics, und da wurden veröffentlicht, welche Diagnose die Menschen hatten, welche Medikamente sie bekommen haben und ob sie operiert wurden oder welche Prozeduren da gemacht wurden. Und damit man, das ist ja nett erstmal, das ist soweit okay, aber jetzt wollen die Leute immer Wissenschaft betreiben und damit ich Wissenschaft und Statistik betreiben kann, brauche ich weitere Parameter. Man könnte mit diesen Daten jetzt erstmal zählen, wie viele Leute haben die Krankheit und wie viele Leute haben die Krankheit und so weiter. Aber man will ja immer mehr forschen. Deswegen haben die Krankenhäuser mitveröffentlicht die Postleitzahl, das Geburtsdatum und das Geschlecht. Riesenfehler. In einem kleinen Ort, wie viele Kinder werden da pro Tag geboren? Einer. Das heißt, die Kombination aus Postleitzahl und Geburtsdatum und dann noch Geschlecht ist eindeutig in, irgendwo steht es, 87% aller Fälle in der US-Bevölkerung. Ist bei uns nicht anders. Das ist ein Riesenproblem. Wie sind die Namen da dran gekommen? Die Forscherin hat gesagt, wir haben Wahlregister. In dem Wahlregister steht wieder Postleitzahl, Geburtsdatum und Geschlecht. Und da steht jetzt noch drin Name, Adresse, wann der Partei beigetreten und welcher Partei beigetreten. Das ist in den USA öffentlich, aber diese Sachen hätten nicht öffentlich sein sollen. Aber indem ich die beiden Records zusammennehme über diese Felder, habe ich die Daten de-anonymisiert. Für 87% der Bevölkerung. Das ist ein Desaster. Ja. Richtig, genau. So, und jetzt fixen wir dieses Problem. Wir fixen dieses Problem, indem wir uns fragen, was wollen wir mit den Daten eigentlich machen? Brauchen wir diese Daten wirklich? Und die eine Idee ist da schon gekommen, wofür brauche ich das Geburtsdatum? Will ich nicht vielleicht das Alter haben? Das Geburtsdatum brauche ich nur, wenn ich wissen will, wie die Krankheiten mit den Sternzeichen korreliert sind. Ob das jetzt Wissenschaft ist, ist eine andere Sache. Aber mehr kann ich aus dem vollen Geburtsdatum ja nun nicht lernen. Warum brauche ich das Geburtsdatum? Ich brauche das Alter. Richtig. So, das Alter. Ja, würde uns schon ganz, ganz viel weiterbringen. Aber brauche ich das wirklich, das Jahr? Ein Range, 3 Jahre zusammengefasst, würden ja vollkommen reichen. Ein Altersrange. Richtig. Richtig. So, das eine war, ich will Forschungen machen, wie hängen Krankheiten mit Alter zusammen. Stimmt. Und dann will ich vielleicht Forschungen machen, wie hängen Krankheiten mit Stadt und Land zusammen. Oder ist in den Südstaaten mehr Krebs als in den Nordstaaten. Oder Ostküste, Westküste. Aber dafür brauche ich nicht alle 5 Stellen der Postleitzahl. Ich will ja nicht wissen, ob in der Straße oder in der Straße die Krankheit höher ist. Es bringt mir, die Postleitzahl bringt mir ja nicht mal, ob es ein Ghetto ist oder eine reiche Wohngegend. Das habe ich ja aus der Postleitzahl erstmal noch nicht. Das müsste ich irgendwo anders noch erfragen. Dafür bräuchte ich die volle Adresse. Das wäre ja dann noch schlimmer. Aber richtig, das ist meine Geschichte mit dem Use Case. Wir müssen uns fragen, was wollen wir denn aus den Daten überhaupt lernen? Und wenn wir das wissen, können wir einen Datensatz erzeugen, der unproblematisch ist und die Informationen enthält. Wie ist die Alterskorrelation, wie ist die Geschlechtskorrelation und dann zum Beispiel Stadt, Land, Nord, Süd, Ost, West, Küste und so weiter. Das heißt, man hätte diese Daten korrekt anonymisieren können. Mit einer Spur nachdenken. Weil da kommt man an sich doch recht schnell drauf. Ich brauche das Geburtsdatum nicht. Das Alter reicht mir. Ja, das mit dem Nachdenken ist immer ein Problem. Jetzt schauen wir mal, ob er wieder recovered. Ja, genau. Jetzt müssen wir schauen, dass es gleich kommt. So, wir haben das erste Problem gelöst. Jetzt schauen wir uns das vom Wissenschaftlichen an, wie man das nennt. Man sagt Folgendes. Wir haben Identifier und wir haben Quasi-Identifier. Identifier sind klar. Das ist der Name, die Passnummer, die IP-Adresse, die Sozialversicherungsnummer, die Telefonnummer, die Autonummer. Das sind Identifier. Mit einem Griff habe ich die Person, muss ich in die richtige Datenbank hineingehen, ZMR-Registernummer und so weiter. Da kann ich direkt eine Abfrage machen. Wenn Leute zu mir kommen und die sagen, ich habe die Daten anonymisiert, haben sie in der Regel die Identifier rausgenommen und die Quasi-Identifier drin gelassen. Und das ist das Missverständnis. Quasi-Identifier sind die Postleitzahl, das Geschlecht, das Geburtsdatum, nicht das Alter unbedingt. Das Alter ist schon wieder viel besser, aber das Geburtsdatum ist das Scharfe. Und dann haben wir noch andere Sachen. Zum Beispiel, hier haben wir Ausbildung, Beruf, Mitgliedschaft in einer Organisation, irgendwelche anderen Sachen. Jetzt, wieso ist der Beruf ein Problem? Wenn ich die Verbindung habe, Postleitzahl und Beruf, wie viele Apotheker gibt es in einem kleinen Ort? Einer. Wie viele Hebammen? Einer. Das heißt, wann immer ich auf etwas komme, das heißt Uniqueness. Ich hatte das am vorigen Slide da oben stand. Unicity gleich Uniqueness. Wann immer ich eine Kombination von Parametern habe, bei der ich nur auf eine Person komme oder nur eine sehr kleine Zahl von Personen komme, habe ich keine Anonymität. Und deswegen muss ich furchtbar aufpassen. Wenn ich die Postleitzahl drin lasse, dann muss ich den Beruf rausnehmen. Weil die Kombination Beruf und Postleitzahl ist nicht gut. Und viele andere Sachen muss ich auch rausnehmen, wo ich einfach zu wenige habe. Die Ausbildung kann ein Problem sein. die Ausbildung kann in einer irgendeiner bestimmten Gruppe eindeutig sein. Ich habe genau einen, der einen Doktorabschluss hat. Und wo immer ich einen oder eine sehr kleine Zahl habe, habe ich die Anonymität verletzt. Und ja, das ist ein Problem. Jetzt schauen wir weiter. Das war jetzt 13 Jahre später die gleiche Frau, da wird sie gezeigt, eine Professorin in den USA, hat wieder medizinische Daten genommen und wollte mal schauen, ob man was gelernt hat im Medizinbereich. Wenig wurde gelernt. In dem Fall waren es eine DNA-Studie und da wurden jetzt andere Parameter mitgegeben, also die DNA-Analyse, wer welche speziellen DNA-Mutationen hat. Und dann wurden irgendwelche anderen Quasi-Identifier mitgegeben. Es waren jetzt nur noch 40% identifizierbar. Ist besser geworden, aber 40% identifizierbar ist nicht anonym. Das heißt, 13 Jahre später ist die Medizin-Community, Medizin-IT nicht viel klüger geworden. Ein ganz klein bisschen. So, und wahrscheinlich haben die weniger gefährliche Daten rausgegeben, aber wir haben viel mehr Möglichkeiten, Leute zu identifizieren. Hier unten steht dann 97%, wenn man die Facebook-IDs auch als Identität nimmt. Die Nicknames in Facebook. Und das ist jetzt, da habe ich vorher was erwähnt, Alternate Data Sources. Die Anforderungen an Anonymität steigen mit den alternativen Datenquellen, die ich weiter zur Verfügung habe. Ich nehme an, die hat irgendwelche, hat diese Daten genommen und hat es korreliert mit Facebook-Postings, wo Leute gesagt haben, ich habe ein Gesundheitsproblem und ich habe Krebs oder ich habe irgendwas oder ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht hat. Man kann die Studie wahrscheinlich runterladen. Das, alle die Sachen, die ich erzähle, alle die Geschichten, die ich erzähle, sind verlinkt, sind öffentlich und so weiter, keine Geheimnisse. Es ist wieder in die Hose gegangen. Es ist genauso schlimm geworden letztendlich, obwohl die Daten wahrscheinlich weniger gefährlich waren, die Originaldaten, die rausgegeben wurden, aber die möglichen Datenquellen, mit wem man vergleichen konnte. 2000 konnte man noch nicht mit Facebook vergleichen. Google ist gerade gegründet worden. Da war nicht so viel zum De-Anonymisieren. Deswegen hat sie das Wahlregister benutzt. Heute oder in 2013, was habe ich für Datenquellen zur Verfügung, die ich verwenden kann, um die Personen wieder dran zu schreiben? Ja, das ist die Geschichte. Und dann kommen wir zu dem großen Bereich, wo ich mehr als einen Datensatz pro Person habe. Und da gibt es den berühmten, berüchtigten Netflix-Case 2007. Netflix hat in 2007 für ihren Videoverleih eine Übung gemacht. Sie haben gesagt, wir wollen so gut werden wie Amazon, wir wollen wissen, welche Videos ein Netflix-Kunde als nächstes und als übernächstes und danach ausleihen wird. So wie Amazon sagt, Kunden wie Sie haben auch folgende Bücher noch gekauft. Und so wollte Netflix auch sagen, Kunden wie Sie sind bestimmt interessiert an diesem Film und diesem Film und diesem Film. Dafür haben sie anonymisiert, natürlich anonymisiert, ihre Kundenrekords von einigen Monaten herausgegeben an Universitäten. Die Aufgabe für die Universitäten war, vorherzusagen, welche Videos die Leute als nächstes ausleihen würden. Und dafür gab es einen großen Preis und irgendjemand hat auch den Preis abgeräumt, weil er am besten über Big Data, Data Mining, vorhersagen konnte, welche Filme als nächstes ausgeliehen wurden. Weil die ja irgendwie schon Zusammenhänge hängen und so weiter. Das ist also machbar. Und eine Universität hat sich den Spaß gemacht, nicht an dem Wettbewerb teilzunehmen, die Daten zu nehmen und die Namen dran zu schreiben an die anonymen Daten. So, und das ist ein schönes Beispiel, wie man es nicht macht, Fehler macht und Sie können dann die Lösung sagen, das ist nämlich hochtrivial, Ja, was Netflix veröffentlicht hat, ist ein Pseudonym der Person, die ausgeliehen hat, den Namen des Filmes und das Datum des Ausleihens. Erstmal anonym. Es sind nur drei Datenfelder. Eine fortlaufende Zahl, das Datum der Ausleihe und der Name des Films. Ja, die Uni hat sich gedacht, wo kriegen wir jetzt diese Daten her? Dann sind sie auf die IMDB gestoßen, Internet Movie Database. Und Internet Movie Database steht drin, Date of Rating, der Movie-Name und ein Nickname. Nickname und E-Mail-Adresse, da kommt man dann ganz schön oft auf die Identität. Ja, und dann haben die Forscher gesagt, naja, nehmen wir 2 Wochen Abstand. In diesen 2 Wochen werden die wahrscheinlich, 2 Wochen nach dem Ausleihen, haben sie sich den Film wahrscheinlich angeschaut und haben dann ein Rating geschrieben. Stimmt, haben sie. Und dann standen die Namen dran. So einfach ist es. Natürlich nicht alle Namen, sondern nur die Namen von den Leuten, die auch auf der IMDb sind. Aber wer auch auf der IMDb ist, war damit offengelegt. Und dann hat man eben nicht nur die Filme gesehen, die er auf der IMDb geratet hat, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Porno oder was er eben nicht geratet hat. Man muss ja nicht alles auf IMDb raten. Das heißt, das ist in die Hose gegangen, die Anonymisierung. Und in dem Fall ist Anonymisierung, in den USA ist es ja mit Datenschutz nicht weit her, aber irgendwann in den 70ern hat es mal einen kleinen Skandal gegeben, weil der VHS-Verleih bei irgendeinem Kongressabgeordneten die Liste der Pornos dieses Abgeordneten rausgegeben hatte. Und da ist ein Anlassgesetz gemacht worden. Besonders geschützte Daten sind Videoverleih. Und da sind die reingerannt. Die hätten alles Mögliche veröffentlichen können, aber Videoverleih, das ist ganz, ganz gefährlich. So, wie fixen wir jetzt das Problem? Die haben veröffentlicht Movie Name und Date of Rent. Brauche ich das? Oder ist das Blödsinn? Bitte? Was ist der Sinn des Filmnamens? Null. Ich könnte da einfach eine fortlaufende Nummer vergeben. Ich könnte die Filme alle pseudonymisieren. Richtig. Ich bin ganz sicher, dass wenn Amazon ihre Analysen macht, welches Buch sie zunächst lesen, der Name, der Titel des Buches spielt keinerlei Rolle. Jedes Buch hat da irgendeinen Identifier und es wird einfach geschaut, wer auch noch das gleiche Buch gelesen hat. Die verwenden sicher nicht den Namen mit allen möglichen Problemen der Rechtschreibfehler und was alles da drin ist. Also da den Namen inklusive Rechtschreibfehler und so weiter reinzumachen, war ein großer Blödsinn. So, und wofür brauche ich das Datum? Ich brauche kein Datum. Ich brauche kein Datum. Ich brauche eine Sequenz. Die Person Nummer 15 hat zuerst das Video ABC123 und dann als nächstes das Video DCEFG und dann als Video XYZ ausgeliehen. Punkt. Das wäre anonym gewesen. So schwer wäre es nicht gewesen. Wir kommen hier drauf, im Nachhinein natürlich, wenn man erstmal gesehen hat, welche Fehler die anderen Leute machen, kommt man schnell auf die Lösung. Ja. Ja. Aber das lässt sich lösen, anonym, oder? Das lässt sich lösen. Ich brauche nur ein weiteres Datenfeld einzuführen, Abstand zwischen den Ausleihungen. Richtig, richtig, genau. Richtig. Oder ist das ein Vielseher oder ein wenig Vielseher? Das sind Parameter. So, und da sind wir wieder bei meiner allerersten Sache, was ich immer wieder sage, wir müssen wissen, was der Use Case ist. Welche Wissenschaft soll betrieben werden? Und dann kann ich die Daten so verändern, dass ich diese Wissenschaft betreiben kann, ohne die Originaldaten zu verwenden. Nicht Date of Rent, Sequence of Rent. Sequence oder mit in Verbindung, wie viele pro Woche oder. Das heißt, ja, das geht. Man hätte das auch vernünftig machen können. So schwer ist es nicht, aber es hat damals nicht geklappt. Da habe ich hier die Erklärung dazu, das können Sie lesen, die bekommen Sie. So, jetzt sind wir bei einem richtigen großen Problem, nämlich Bewegungsdaten. Bewegungsdaten durch sowas. Ich gebe zwar viel, viel weniger Datenpreis als jeder von Ihnen, aber ich gebe genug Datenpreis, weil Bewegungsdaten sind ein Albtraum von der Anonymität her. Selbst mit einem beliebigen Gerät, mit so einem simplen Gerät, ist es ein Albtraum und eine Anonymisierung meiner Bewegungsdaten ist kaum möglich. In dem Fall hat wieder die gleiche Forscherin, Mountjoy heißt die, in 2013 sich 15 Monate 1,5 Millionen Bürger, ich glaube es war Indonesien, da kriegt man so Sachen ohne großen Datenschutz, ohne dass viele Fragen gestellt werden. Hat also diese Fragen bekommen und hat im Prinzip, in dem Fall hat sie 95% identifiziert. Und das ist auch nicht schwer. Jetzt denken wir mal drüber nach. Sie, mit einem ganz simplen Gerät, Sie führen kein einziges Gespräch. Sie tragen so ein Ding in der Tasche. Sie tragen es an Ihren Arbeitsplatz und tragen es abends wieder nach Hause. Wie viele Leute, die abends in ihrer Base Station eingeloggt sind, also in ihrer Telefonzelle, arbeiten am gleichen Arbeitsplatz wie Sie? In der Regel 1, oder? Wir haben über die Verbindung von wo Sie die Nacht verbringen und wo Sie den Arbeitstag verbringen, haben wir 90% der Bevölkerung identifiziert. Und da kann man überhaupt gar nichts machen. So, und dafür reicht es einfach nur, diese Identifizierung ist selbst dann gegeben, wenn die Daten vollkommen pseudonym sind, im Sinne von Ihre Telefonnummer, Ihre IP-Adresse, alles ist nur durch eine laufende Zahl ersetzt. Man hat von Ihnen also nur die Geokoordinaten tagsüber und die Geokoordinaten nachts. Wo bekommt man Ihren Namen her? Aus dem Herold zum Beispiel. Ihr Arbeitgeber hält wahrscheinlich in vielen Fällen die Namen nicht geheim. Viele Leute stehen auf der Website. Das heißt, wenn ich nur die Koordinaten habe, wo sie nachts sind, typischerweise nachts sind, und wo sie typischerweise an einem Wochentag sind, dann weiß ich schon mal, dann finde ich ihren Namen heraus, mit ein bisschen Mühe. So, und die Fälle, wo sie nachts nicht am typischen Ort sind, die erzählen eine Geschichte. Wo sind sie denn dann gewesen? Alles was über diese beiden Wochentag, Arbeitstag und Wochentag und typischer Schlafort hinausgehen, ist sprechend und erzählt Geschichten über sie, über ihr Leben. Ja. Die Frau hat also da 95% identifiziert. Da ist das schon die Verbindung im nur Schlafen und Arbeiten ist 90%. Und den Rest kann man irgendwie anders machen. Sie hat dann letztendlich hat sie alle herausgefunden. Oder 95% herausgefunden. Das andere werden wirklich Leute gewesen sein, die sich große Mühe gegeben haben mit Prepaid-Handys und so Geschichten, die werden einen Grund gehabt haben. Diese 5%, die sie nicht identifizieren konnte, für die interessiert sich die Polizei wahrscheinlich. Denn alle anderen sind eher die Harmlosen. Wenn man jemanden nicht identifizieren kann anhand seiner Bewegungen, ist das ein schlechtes Zeichen. Da werden die Autoritäten schon mal hellhörig. Ich habe da ein anderes Beispiel da reingenommen, auch mit Orten. Bei Kundendaten gibt's das manchmal. Ich kriege irgendwelche Kundendaten gezeigt von ganz vielen Kunden und da steht ganz wenig drin, aber die Stadt, wo die Leute wohnen. Und dann finde ich da manchmal einen Norweger oder einen Kunden in Montenegro, der ist nicht anonym. Wahrscheinlich kennen den die Betreuer sogar persönlich mit Namen. Das heißt, ich überall, wo die Zahl der Personen sehr, sehr klein ist, aufgrund der Selektionskriterien, habe ich immer ein Problem. Und bei Bewegungsdaten habe ich das Problem eigentlich immer. Ja, was ich machen kann mit Bewegungsdaten, ich kann versuchen, die gröber zu machen. Gröber mit der Zeitauflösung, gröber mit der Ortsauflösung. Aber die Nacht ist lang. Sie brauchen nur einen Koordinaten um Mitternacht. Damit haben sie ja die meisten Nächte erschlagen. Ob jetzt die Auflösung eine Stunde, drei Stunden, sechs Stunden ist, ist vollkommen wurscht. Ich habe ihren Schlafort. Auch wenn ich den Ort nur alle sechs Stunden erfasse. Den Arbeitsort, den habe ich auch mit einer Auflösung von sechs Stunden. Das heißt, ich kann da versuchen, aus den genauen Koordinaten, die man da oben sieht, etwas gröbere zu machen und so. Aber letztendlich, der Weg ist hier immer noch sichtbar. Auch rechts da, es ist letztendlich immer noch, der geht von links unten nach rechts oben. Das heißt, es wird nicht besser. Man kriegt Bewegungsdaten, Handydaten eigentlich nicht anonym. Und da gruselt es mich dann, wenn ich in der Zeitung lese, die Telekom oder 3 oder sowas, die wollen jetzt in anonymisierter Form die Bewegungsdaten ihrer Kunden verkaufen, damit daraus Verkehrswarnungen gemacht werden können und so weiter. Ich würde die anonymisierten Daten gerne sehen. Es ist zwar vielleicht theoretisch möglich, aber wenn die da jetzt nur den Namen entfernen, dann sind die nicht anonym. Das heißt, wann immer ich da lese Big Data und Smart City und mit Smart City bedeutet ja, die Daten der Bürger werden in anonymisierter Form jetzt irgendwie weitergegeben und dann verwurschtelt und verarbeitet. Da gruselt es mich, weil ich weiß, dass die Anonymisierung in der Regel in die Hose geht. Das ist das Gruselige an der ganzen Sache. Wir haben jetzt viele Beispiele, die sind alle in die Hose gegangen. Und jetzt soll ich darauf vertrauen, dass 3 oder die A1 oder die Provider das jetzt alles richtig machen? Da fehlt mir einfach die Naivität, glaube ich, um darauf zu vertrauen. Ja, Smartphone-Daten oder Location-Daten erzählen unheimlich viel. Über die Nächte, wo die Nächte verbracht werden, das ist schon mal eine interessante Geschichte. Der Standardschlafort und dann der Ausnahmeschlafort, wo die Leute manchmal die Nacht verbringen. Wie lange sie dort bleiben, die ganze Nacht oder nur eine kurze Zeit. In welchen Clubs verkehren die Leute? Es gibt spezielle Clubs für Homosexuelle und so weiter. Das heißt, das ist da alles drin. Das ist da alles drin. Da ist in den Handy-Bewegungsdaten, nur so simples Handy, da muss ich nichts eingeben, ist drin, ob ich in homosexuellen Clubs gehe. Steckt drin. Nicht nur das steckt drin. Welchen Sport ich betreibe, in welche Kirchen ich gehe. Ich glaube, das mit den Moscheen, da gibt es großes Interesse zu sehen, wer eigentlich in welche Moschee geht. Das steckt hier drin. Das steckt in den Bewegungsdaten drin. Das ist gruselig. Und man kriegt es nicht raus. Und die Behörden interessieren sich für sowas. In der Nähe von Demonstrationen kommt gleich, wenn dann Demonstrationen sind und so, dann werden die Handydaten angefordert, wer in der Nähe vom Akademikerball sich aufgehalten hat und sowas. Ja, das wird aktiv angefordert. Ja. Funkzellen sind unterschiedlich groß. In der Innenstadt, wo viele Leute sind, sind sie relativ klein. Auf dem Land sind sie größer. Es ist nicht so sehr räumlich, sondern eine Funkzelle bedient irgendwie ein paar hundert Leute. Und wenn ich die an, und in der Großstadt ist das sehr spezifisch. Ich weiß, dass mein Arbeitgeber mehrere Funkzellen im Gebäude hat. Das heißt, von mir ist klar, wo im Gebäude ich bin. Das heißt, es ist, und die Funkzellen werden immer mehr, weil die Leute ja immer mehr mit LTE und Datensurfen und so weiter, das wird immer feiner. Ja. Ziemlich genau. Ja. Das ist jetzt die Ortung. Das ist ein interessanter Punkt. Das ist die Ortung. Ich kann, ein Provider kann eine Person anhand seines Handys mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit genau den Ort feststellen. Aber die Daten, von denen wir hier reden, aber das ist ein aktiver Vorgang. Die Daten, die wir hier reden, ist einfach die Zelle, in der sie routinemäßig eingebucht sind. Das ist die Hauptzelle, die genutzt würde, wenn Sie auf Anrufen drücken. Das heißt, das ist nicht so genau. Das heißt, es ist wirklich nur, Sie sind in dem Mast, in dem Handymast sind Sie eingebucht. Die anderen Handymasten sehen Sie auch, aber das ist in dem Fall in den Daten nicht drin. Also die Auflösung ist wirklich nur die eine Zelle und das liegt wahrscheinlich zwischen 50 Meter in der Großstadt und einem Kilometer auf dem Land. Aber es ist dann schon auch wieder wurscht, so viele Leute sind auf dem Land in dem Kilometer nicht drin. Könnte er mehr? Nein. Nein, würde er nicht machen, weil das ist für ihn mehr Aufwand. Das ist für ihn mehr Aufwand. Die wollen, diese Daten, in welcher Funkzelle sie eingebucht sind, fällt standardmäßig ab. Weil der Provider muss wissen, in welcher Funkzelle Sie drin sind, weil wenn Sie einen eingehenden, einkommenden Anruf haben, muss ja die Funkzelle Ihr Handy aufwecken. Und dafür verwenden die genau eine, die das stärkste, die stärkste Verbindung hat zu Ihrem Handy. Das heißt, die haben in einem Location-Base-Register, heißt das glaube ich, haben Sie immer die Zelle drin, wo sie, mit der sie den besten Empfang haben. Und da sind sie immer fest drin. Und das wird weitergereicht. Ja. Und wenn man sich bewegt, wird das weitergereicht, aber sie sind immer in einem. Ja, richtig, theoretisch. Aber wenn Sie denn das Kleingedruckte mal gelesen hätten in Ihrem Handyvertrag, dann hätte da wahrscheinlich drin gestanden, dass er das auch für statistische Zwecke in anonymisierter Form weiterverwenden darf. Und ich sage Ihnen, man kann diese Daten nicht anonymisieren, weil sie immer eine Geschichte über Ihr Leben erzählen. Es sind wir in der Vorratsdatenspeicherung. Es findet sich immer irgendwie ein guter Grund, die Daten aufzuheben, weil, wer weiß, man könnte noch Geld damit machen. Wer war jetzt auf der Grünen-Versammlung, ist da drin, und wer war auf der FPÖ-Versammlung, und ist ganz... Wir werden schauen, wofür sich unser neuer Innenminister in Zukunft alles interessieren wird. Ja, und die Daten liegen eben alle vor. Wo kauft man ein? Welche Filme schaut man an? Wer geht ins Pornokino? Auch wenn Pornokino heute ja im Prinzip nichts mehr Anrüchiges ist. Aber für den Fall, dass irgendjemand mal erpresst werden muss, ist die Information, in welche Kinos man gehen kann, durchaus von Interesse. Ich habe ein Gerücht gehört von einem Suchmaschinenbetreiber, wo im Gespräch so nebenbei gefallen ist, sie wissen, dass wir wissen, wonach sie suchen. Also Erpressung ist immer möglich mit diesen Daten. Es ist einfach, was ich hier sagen will, ist, die Handy-Bewegungsdaten sind unheimlich sprechend. Ja, natürlich könnte man die Handys zu Hause lassen. Wer tut das? Wer lässt manchmal ein Handy zu Hause? Da muss man, ja, da muss man schon paranoid sein, glaube ich, ohne jemandem nahe treten zu wollen. Aber das ist nicht das typische moderne Verhalten. Ja, weitere Geschichten. New York Taxireiz. In den USA gibt es ein Freedom of Information Act. Daten, die mit Steuergeldern gesammelt werden, müssen veröffentlicht werden. Klingt erstmal gut, ist aber ein Albtraum vom Datenschutzrecht her. Die New Yorker Stadtverwaltung veröffentlicht alle Taxifahrten einmal im Jahr. Und zwar veröffentlichen sie da die Records, wo haben wir? Pickup und Drop-off-Times, Location, wo wurde eingestiegen und ausgestiegen, dann wie viel hätte gezahlt werden müssen und ob ein Trinkgeld gegeben wurde oder nicht. Und dann, jetzt kommt ein Witz für die Techniker, die Taxilizenz in gehashter Form mit MD5. Ich weiß nicht, die Techniker können wahrscheinlich drüber lachen, manchmal bekomme ich sowas. Die Postleitzahl oder die IBAN, die haben wir anonymisiert, da haben wir ein MD5 von gemacht. Das ist technisch ein vollkommener Witz, weil ich kann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden habe ich mir eine Tabelle gemacht mit allen Postleitzahlen oder allen IBANs, die überhaupt vorkommen können. Dann habe ich eine Lookup-Table. Nein, das Hashen eines kritischen Items ändert nicht viel. Das kann ich jederzeit rückgängig machen. Also Hashen, keine gute Idee. Man muss es wirklich durch Zufallszahlen ersetzen. Ja, so. Das heißt, wir haben hier Startpunkt, Startzeit, Startort, Endpunkt, Endzeit. Die Aufgabe ist jetzt De-anonymisieren der Daten. Welche alternative Datenquelle haben wir, wo wir diese Daten nachschauen können? Sie kennen die alle, ich bin auch nicht drauf gekommen, wie simpel das eigentlich ist. Bitte? Nein, es ist viel simpler, viel, viel simpler. Google. Das ist alles öffentlich. Nicht alle, aber viele. Die Suchanfrage ist Celebrities in Taxis in Manhattan in 2013. Und dann kriegen Sie die Bilder. Das ist Jessica Alba. So, und dieses Bild ist ein JPEG. Und was hat ein JPEG? Ein JPEG hat EXIF-Informationen. Datum, Uhrzeit und Ort. So, und jetzt wissen wir, hier ist die Jessica Alba ausgestiegen und jetzt wissen wir auch, wo sie hergekommen ist. Und wir wissen, ob sie ein Trinkgeld gegeben hat. Nichts anonym. Unheimlich schwer, sowas zu anonymisieren. Bitte? Ja. Plus minus eine Minute. Die meisten Handys synchronisieren sich über NTP und haben eine sehr exakte Zeit. Und die Taxis sind auch über NTP synchronisiert. Ich würde davon ausgehen, wir sind im kleiner eine Sekunde Abweichungsbereich. Das reicht. Das reicht. So viele Leute sind nicht da ausgestiegen. Die würden wir ja auf dem Bild auch noch sehen. Das ist ja, ein Bild anonymisieren ist ja sowieso jenseitig. Also auf dem Bild ist sowieso eine Geschichte drin. Da kann man alles Mögliche noch herauslesen und so. Das heißt, die haben angefangen, die Leute da, die Researcher, und haben einfach nur die Celebrities. Nur. Anonym heißt, ich kann niemanden wiederfinden, auch keine Celebrities. Es ist nicht anonym, wenn ich die Celebrities finden kann. Und die verklagen mich dann vielleicht auch noch, weil jetzt dann in der Zeitung steht, sie haben kein Trinkgeld gegeben. So. Und jetzt ist auch die Frage, wir haben den einen Ort und wir haben den anderen Ort. Vielleicht war einer der Orte vertraulich. Könnte zum Beispiel sein, dass ein männlicher Prominenter ist gerade aus einem Stripclub gekommen oder aus einem Bordell. Weiblich aus dem Bordell kommt, genau. Also ja, also da ist einiges drin in diesen Sachen. Die Daten sehen so harmlos aus, dass man sagt, ja, die Ort ohne die Identifizierung. Das Problem, auf das ich aufmerksam mache, ist, wir haben eine zweite Datenquelle. Wir alle haben eine zweite Datenquelle, die ist gigantisch. Die ist größer als die IMDb und alle anderen speziellen Datenbanken zusammen. Das sind die Suchmaschinen im Internet. Und da steht unheimlich viel drin. Und die darf man verwenden zum De-anonymisieren. Und das ist ein Problem. Ja. Andere Leute haben andere Sachen gemacht. Die haben geschaut, Stripclubs. Die haben geschaut in den Datensätzen. Die Stripclubs liegen ja oft ein bisschen außerhalb und so weiter. Da kann man dann sehen, um wie viel Uhr ein Taxi beim Stripclub vorgefahren ist. Und dann schaut man, wo die Leute hingefahren sind. Und wenn das eine Siedlung mit Einfamilienhäusern ist, kann ich den Namen dran schreiben. Ja, der hält vor der Tür des Kunden. Und wenn es kein Herr ist, ist es eine Dame, ist auch interessant, auch eine spannende Geschichte. So. Das steckt hier drin. Da sind Clubs drin für Homosexuelle und da ist alles Mögliche drin. Wer in einem Sadomaso-Club war und wo der dann hingefahren ist und hat absetzen lassen. So Sachen sind ja auch alle in den Bewegungsdaten drin. Das heißt, wir haben ein Problem. Und ja, und dann sagen hier jetzt wahrscheinlich alle, das betrifft mich ja nicht, ich bin weder homosexuell noch Sadomaso und so weiter. Aber insgesamt ist es für die Gesellschaft ein Riesenproblem, dass wir immer transparenter werden. Und selbst wenn wir versuchen, mit anonymen Daten zu arbeiten, dann geht es eben so oft in die Hose, dass wir trotzdem immer transparenter werden. Und es braucht immer nur eine solche Sache passieren. Wenn jemand in diesem einen Datensatz drin ist, und das wird jedes Jahr veröffentlicht, dann ist er geoutet. Punkt. Das war's dann. Und falsch. Richtig. Er kommt dann nie wieder raus. Ja. Er kommt nie wieder raus. Es ist schlimm, dieses ganze Big Data und Data Mining und so weiter, das haben wir immer wieder. Über hat Statistiken gemacht. Die Überleute sind ja sowieso eine extra Geschichte. Dem war Fahrt, da fallen gigantische Daten an, weil ja alles über die abgebucht wird und so weiter. Dann hat er Analysen gemacht, hat untersucht an Wochenenden, Freitag und Samstagnacht, wer ist da zwischen 10 und 4 Uhr an einen Ort gefahren und hat sich dann nur circa 3 Stunden dort aufgehalten. Und dann hat er versucht, Annahmen zu machen, was ist in den 3 Stunden passiert, und hat dann Statistiken gemacht. Und da kommt er auf irgendwelche Sachen, während der Comic-Con ist ganz wenig gelaufen in der Stadt und und an seinem Geburtstag ist wieder viel gelaufen, was immer. Also der hat das nicht ganz ernst gemeint, aber irgendwo gibt es immer jemanden, der das ernst meint. Der hat da eher Witze gemacht, der hat das auf einem Überblock irgendwo, hat er das da gezeigt, was er mit den Daten alles machen kann. Es ist gruselig, was man mit den Daten machen kann. Sexualverhalten. Sexualverhalten ist im Datenschutzgesetz eine von den ganz, ganz geschützten Geschichten. Im Datenschutzgesetz gibt es besonders sensible Daten. Das ist die Gesundheit und das Sexualverhalten. Wir haben die Gesundheit, haben seit dem Jahr 2000 immer wieder Leaks gehabt, die nicht gescheit anonymisiert wurden. Das Sexualverhalten haben wir in den Handydaten drin. Wer geht in welchen Club? Haben wir in den Daten von Uber drin? Haben wir in jeden Taxidaten irgendwo drin? Bei uns dürfen sie zum Glück nicht veröffentlicht werden. Aber und dann werden auch heute noch so Fehler gemacht, wo irgendwelche Firmen nett sein wollen und Daten an Universitäten geben, damit da geforscht werden kann. Und dafür werden die dann anonymisiert, was in der Regel nicht gelingt. Das haben wir jetzt öfters gesehen. Naja, und dann kommen die Daten irgendwie in die Öffentlichkeit. So, hier sind die Geschichten drin und Sie bekommen das, wenn Sie das von mir haben wollen. Das ist auch alles auf meiner Website, sicherheitskultur.at/gläserner Mensch. Da habe ich das alles, was ich jetzt erzähle, nicht alles, aber vieles davon, was ich erzähle, habe ich da auch auf der Website drauf und erkläre das und habe das, habe alle die Geschichten verlinkt. Die können das alles nachlesen. Zum Teil gibt es die Originaldaten auch noch zum Runterladen, 17.11 Uhr, jawohl. So, und jetzt wird es ein ganz klein bisschen mathematischer oder technischer, weil jetzt kommt der Hintergrund, jetzt kommt der Workshop-Teil im Sinne von, und wenn ich jetzt so etwas tun muss, wie gehe ich das eigentlich an? Und da gibt es Begriffe K-Anonymität und L-Diversity und das sind zwei Kernbegriffe. Wir haben vorher gesehen, da war etwas erwähnt, Unicity. Das heißt, die Verbindung von Postleitzahl und Geburtsdatum ist eindeutig in ganz vielen Fällen, in kleinen Orten. Hier wird dieses Konzept der Eindeutigkeit verallgemeinert und zwar im Sinne von K-Anonymität. K-Anonymität, sagt man zum Beispiel, eine K-Anonymität von 7 bedeutet, es reicht nicht, dass es mehr als eine Person sind, die an einem Ort zu einer Zeit, an einem Tag geboren werden, sondern es müssen 7 sein. Ich kann, wenn ich Anonymitätsanforderungen habe, dann kann ich sagen, ich möchte meine K-Anonymität von 15 oder 5. Marketing möchte immer eine kleine Zahl, ich will immer eine große Zahl, wir einigen uns dann auf 7 zum Beispiel. Das heißt, die Qualität der Anonymität spezifiziere ich durch eine Zahl, die nennt man K-Anonymität. K-Anonymität von 1 wäre, es reicht, wenn mehr als eine Person an einem Ort zu einer Zeit geboren wurde. An einem Tag geboren wurde. In dem Augenblick, wo ich von Geburtstag auf das Jahr gehe, bin ich bei einer Anonymität von 100 plus, K-Anonymität von 100 plus. Das heißt, es ist eine sehr sichere Zahl. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden finde, der sich jemand identifizieren kann, ist sehr gering, wenn ich eben vom Geburtstag auf das Geburtsjahr wechsle. Und je größer die Anonymitätszahl ist, desto genauer sind, desto höher ist der Grad an Anonymität, desto geringer ist das Risiko, jemanden zu identifizieren. Wir machen in unserer Firma sowas, Employment Engagement Service heißt das. Das ist Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen. Und da wird auch so gefragt, welche Abteilung sind Sie, wie alt sind Sie und noch so ein paar andere Sachen, Männer, Frauen und so Geschichten. Und da fordere ich eine K-Anonymität von 7. Und zwar werden die im Auswertetool hergestellt. Es ist eine Abfrage-Anonymität. Die Daten sind nicht anonym. Nicht anonym im eigentlichen Sinne. Da sind keine Namen drin. Sie sind pseudonym, die Daten. Die Daten sind pseudonym, aber sie sind nicht anonym, weil ich habe drin Alter, Geschlecht, und eine ganze Reihe von Punkten. Aber wenn jemand im Anfragetool eine Frage stellt, wie zufrieden sind die weiblichen Mitarbeiter in der Abteilung 4711, dann kriegt er keine Antwort, außer in der Abteilung sind mindestens 7 Mitarbeiterinnen. Das ist die K-Anonymität. Ich kann keine Anfragen stellen, wenn in einer Zelle weniger als K-Ausprägungen drin sind. Das ist ein wichtiges Konzept, was ich dabei berücksichtigen muss. Richtig? Alle. Alle. Ja. Jede beliebige Abfrage darf nie weniger als 7 liefern. Ja. 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 Richtig, genau. Ich darf bei einer Abfrage, darf der Chef nie drauf kommen, 3 Frauen sind unzufrieden. Das weiß er eh, ja, schon, aber er will ja dann wissen, welche 3. Sondern es müssen 7 sein und dann hofft man, dass er das nicht weiß. Gut, das ist das eine. Das nächste ist L-Diversity. L-Diversity bedeutet, 5-Diversity bedeutet, ich muss bei den Ausprägungen, in einer Ausprägung, zum Beispiel beim Gehalt, muss ich immer mindestens fünf Leute haben, die in diese Gehaltsschwelle fallen. Das heißt, wenn ich eine Statistik mache, die Gehälter in einer Abteilung, überhaupt keine anderen Datensätze, nur die Gehälter in der Abteilung, nur die Beträge. Ist das anonym? Nein, ist nicht anonym, weil zumindest jeder sich selbst erkennt. Nämlich das Gehalt, was er da drin hat. Jeder erkennt sein eigenes Gehalt wieder. Was er auch erkennt ist, der Chef, das ist der da oben, der so viel bekommt. Das heißt, der Datensatz ist vollkommen jenseits der Anonymität. Gehaltsdatensätze müsste ich so machen, dass ich Gehaltsgruppen bilde und in jeder Gruppe sind mindestens L Personen drin. Ja, dafür brauche ich große Ranges oder intelligente Ranges. Ja. Sehr viele sind. Ja, ja, aber das ist ja genau die Wissenschaft. Ich will erkennen, die meisten Leute liegen zwischen dem Betrag und dem Betrag. Das ist so okay. Das ist erstmal noch nicht de-anonymisiert. Das sagt vielleicht was über die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, aber das ist nicht das Thema dieses Vortrags. Hier geht es nur darum, kann ich Leute identifizieren. Und dafür ist es eben wichtig, das auf die L-Identity zu achten. So, und dann gibt es das andere, das ist ein Dominanz-Attack. Dominanz-Attack habe ich immer dann, wenn ich zum Beispiel das Beispiel habe, der Chef liegt einfach so weit außerhalb der Gehaltsskala, dass der immer klar ist. Da ist nichts zu machen, den erkenne ich immer. Beziehungsweise, nehmen wir ein anderes Beispiel aus der Bank. Sagen wir mal, die Bank vergibt Kredite. Und da sind die Kredite von 100 Euro für irgendwas und 500 Euro irgendwas und 10.000 für ein Auto oder 100.000 für ein Auto. Und dann ist ein Kredit, der ist 530 Millionen. Und der steht wahrscheinlich in der Zeitung. Und damit ist er nicht anonym, weil das ist dieser Dominanz-Attack. In der Summe aller dieser Beträge ist dieser eine Betrag so groß, dass er alles andere erschlägt. Und der eine leuchtet hervor und dann weiß man, weil das eh in der Zeitung stand, die Bank hat einen großen Kredit an irgendeine andere an irgendeine Firma vergeben, weil die einen politischen Auftrag gekriegt haben oder was weiß ich, eine Pipeline wird gebaut, was da alles so passiert. Das heißt, ich muss Zahlen, auch wenn ich nur reine Zahlen habe, ohne irgendwelche anderen zusätzlichen Parameter, muss ich immer noch achten, die können immer noch nicht anonym sein. Die können immer noch sprechend sein, einfach weil einzelne Sachen zu erkennen sind. Wir hatten eine Anfrage, das sollten für Forschungszwecke die Überweisungen von Kunden, von einer großen Zahl von Kunden, viele tausend Kunden, die Überweisungsbeträge sollten aufgelistet werden. Nein, ist nicht anonym. Wenn da zum Beispiel dann ein Betrag drin ist von 131,76 € und ich weiß, dass ich 131,76 € an jemand überwiesen habe, dann habe ich mich schon wieder gefunden da. Beträge kann ich nie so lassen, wie sie sind. Die Definition von Anonymität ist, niemand, auch nicht der Besitzer der Daten, darf in der Lage sein, die Originalzusammenhänge wiederherzustellen. Der Besitzer der Daten weiß aber, wer 131,76 überwiesen hat. Der kann ja in seiner anderen Datenbank nachschauen. Das heißt, ich muss überall muss ich Schwellen bilden und Gruppen bilden und zusammenfassen und kategorisieren. Ja. Ich bin der Das ist nicht das Gleiche. Ist richtig. Anonymität bedeutet no entity of the world. Niemand. Auch nicht der die Überweisung selbst gemacht hat. Meine Angst war, wir geben diese Daten an Studenten und der findet sich selbst wieder. Ja. Die erkennen ihre eigene Stimme. Ja, theoretisch ja. Ich glaube, es gibt irgend so eine Regel, man darf nichts speziell irgendwie kompliziert falten oder sowas. Und deswegen darf man ja das auch nicht selber in die Kasten tun, weil da könnte man eine Ecke umknicken, um die eigene Stimme wiederzufinden. Es werden im österreichischen Wahlsystem wird versucht, Anonymität herzustellen, indem man eben nicht selbst einwerfen kann, indem beim Falten Regeln sind, indem man nichts markieren darf, man darf nichts draufschreiben. Ja, aber dann kann ich es markieren. Das war ja auch die Diskussion, in Deutschland ist jetzt verboten worden, Selfies in der Wahlzelle, weil das die Anonymität verletzt. Ja, nein, Wahlen und Anonymität ist begrenzt. Jein. Jein, ich soll meine Wahlentscheidung nicht beweisen können, weil wenn ich meine Wahlentscheidung beweisen kann, könnte ich meine Stimme verkaufen. Und das Selfie-Verbot ist, damit ich nicht meine Stimme verkaufe, Wahlen sind mathematisch ein Albtraum. Wer sich da mal mit Wahlmathematik und so beschäftigt hat, es ist ein Albtraum, es ist ein unlösbares Problem, man kann sich dem nur mathematisch annähern, da gibt es diese komplizierten Sachen, das Hondtsche Verfahren für Überhangmandate und es ist von der Mathematik her. Riesig. Also Wahlen ist ein ganz spezielles Problem und Anonymität und Wahlen auch. Das sind jetzt so ein paar Beispiele. Links oben hat man drin irgendwelche Seriennummern von irgendwelchen Personen und dann ist immer eine Location-ID und eine Property. Die Property ist, könnte eine Krankheit sein. P1 ist eine Krankheit, P2 ist eine andere Krankheit. So, und jetzt haben wir eine Location-ID. Das könnten Mitglieder irgendeines Clubs oder eines Vereins oder irgendetwas sein.
und die haben bestimmte Krankheiten und da sieht man Rom, Madrid, London, die sind alle eindeutig zu identifizieren. Wenn man weiß, wer aus Rom kommt und wer aus Madrid kommt, kann man identifizieren. Jetzt könnte man versuchen, ja, wir machen das jetzt anonymer, indem wir gehen, statt Stadt, gehen wir auf das Land. Italy, Spain. Spain haben wir zweimal, aber Italy haben wir auch zweimal. Die USA ist eindeutig, Deutschland ist eindeutig, bringt nichts. Ist immer noch nicht. Wir haben immer noch unsere L-Identity da noch nicht erfüllt. So, jetzt gehen wir auf Location-ID, Kontinent. Und dann haben wir den Amerikaner immer noch eindeutig. Das heißt, es ist unheimlich schwierig, wenn wir jetzt auf global gehen hier, dann haben wir die Daten genau zerstört, dann ist die Information nicht mehr da. Das heißt, das ist das Problem. In dem Augenblick, wo ich verallgemeinere und verallgemeinere, um von der Eindeutigkeit wegzukommen, irgendwann macht es plupp und die Daten sind verschwunden. Und deswegen brauche ich den Use Case. So, was wir mit den Daten unproblematisch machen können, ist, wir können durchzählen, wie viel Prozent hat die Krankheit 1 und wie viel Prozent hat die Krankheit 2. Der Use Case ist einfach. Das irgendwie zuzuordnen zur Region, kriegen wir nicht hin, weil wir da die Eindeutigkeit einfach nicht hinkriegen. Deswegen die Frage, was ist der Use Case und ist der überhaupt erfüllbar? Und in vielen Fällen, wie gesagt, ist es nicht erfüllbar. Das hier sind andere Sachen. Da ist die Location ID, das ist so wie Postleitzahlen oder sowas. Und hier ist eine Stelle von der Postleitzahl entfernt worden. Aber jetzt muss man wirklich mit einem Tool ausprobieren, ist es denn jetzt eigentlich besser geworden? Mit dem Alter. Da ist das Alter, im Original ist das Alter drin. Das wird nichts. Es ist, jedes Alter kommt genau nur einmal vor. Was dann hier als Lösung versucht wurde, ist kleiner 50, großer 50. Die Frage ist, bringt mir das noch irgendwas? Steckt da, ist das die Wissenschaft, die ich betreiben will? Oder klappt es nicht? Welche Aussage steckt jetzt eigentlich noch drin? Wenn ich unterscheiden muss zwischen größer 50, kleiner 50, steckt da irgendeine Aussage drin? Wenn ich jetzt da unterscheiden will, Rentner oder Nicht-Rentner, dafür habe ich zu wenige Rentner. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege die Daten nicht anonym. Das ist so eine... Was andere, was man hier sehen kann, ist, was gemacht wurde, die Seriennummern sind verändert. Shuffling. Manchmal reicht es, wenn ich nur die Statistik der einzelnen Parameter haben will und nicht die Zusammenhänge zwischen den Parametern, dann kann ich umordnen. Shuffling nennt man das. Aber damit zerstöre ich den Zusammenhang. Ich kann diese Daten nehmen und kann sie so verändern, dass ich sehen kann, wie die Alterspyramide aussieht. Oder ich kann die Daten so verändern, dass ich sehen kann, wie viele Leute welche Property haben. Aber wenn ich das alles drei zusammenlasse, Location, Age und Property, kriege ich es nicht anonym. Frage an den Wissenschaftler, was willst du eigentlich beweisen mit den Daten? Was ist die wissenschaftliche Fragestellung? Da kommen wir immer wieder drauf, bei den Sachen, die ich mache. Ja, das sind andere Beispiele, können Sie anschauen. Das ist auch alles aus dem Tutorial, müssen wir nicht im Detail reingehen. Das sind die Beträge, Gehälter, und die sind versucht worden zu generalisieren, aber 32.000 ist immer noch, es sind immer noch eindeutige Sachen. Es wird nicht wirklich besser. Und außerdem habe ich die Reihenfolge. Und ich weiß, wer das große Gehalt im Unternehmen hat. Oft. Nicht immer, oft. Das heißt, was ich immer machen kann, ist, ich kann versuchen, die Daten zu verwürfeln. Aber dadurch breche ich den Zusammenhang zwischen den Parametern auf und die Frage ist, was ich dann damit erreichen will. Manchmal kann das reichen. So, was will ich erreichen mit den Daten, wenn ich debuggen will? Wenn ich Fehler im Programm habe und ich will nur die Daten irgendwo hingeben, damit ein Fehler gefunden werden kann. Da kann es vollkommen ausreichend sein, die Daten zu verwürfeln. Die Frage ist einfach, tritt der Fehler dann noch auf, wenn ich die Daten so verändere, dass die Gehälter jetzt immer in einer anderen Spalte auftauchen. Wenn der Fehler dann noch auftritt, kann ich das machen. Also beim Debuggen habe ich andere Möglichkeiten, als wenn ich Wissenschaft betreiben will. Weil die Zusammenhänge zwischen den Spalten sind beim Debuggen oft vollkommen uninteressant. Ja. Dann habe ich synthetische Daten und das ist das ganz Optimale. Nur, mit den synthetischen Daten stürzt die Datenbank in der Regel nicht mehr ab. Ich habe das Problem, die Datenbank stürzt ab und in dem Augenblick, wo ich da andere Daten reinlade, synthetische Daten, läuft alles wunderbar und im laufenden Betrieb stürzt sie eben bei jeder Sicherung ab. Augenblick. Schwierig, aber da muss ich so lange Felder verändern, wie die Datenbank immer noch abstürzt. Trial und Error gibt keine wissenschaftliche Methode. Ja. Ich. Bei uns in der Bank schreibe ich es vor. Die Datenschutzbehörde hat zu K-Anonymität mal eine Äußerung gemacht. Ich glaube, das war 5 oder 7 oder sowas. Also da gibt es Regeln. Wenn ich sage ich, dann sagt die Security-Abteilung, sagt, diese Daten sind jetzt anonym. Ich bestätige, dass die Daten anonym sind. Und ich bestätige, dass die Daten anonym sind, wenn ich eben 7 verlange. Es gibt Hilfssachen, wie zum Beispiel die Datenschutzbehörde, die hat mal in einem Fall ein Urteil gefällt und hat irgendwie, es war 5 oder 7, mir war es zu niedrig, ehrlich gesagt. Bitte? 5. Mir war 5 zu niedrig. Deswegen, es ist immer eine Verhandlungssache. Da ist die Marketingabteilung und die will 5 und ich verlange dann eben 14 und dann einigen wir uns auf 7. Anonymisierung ist keine strenge Wissenschaft, wo man sagen kann, jetzt sind die Daten anonym, sondern ja, garantieren kann ich das nie, dass niemand in der Welt unter Verwendung von beliebigen Mitteln in der Lage ist, an irgendeinen Rekord einen Namen dran zu schreiben. Die Latte liegt unheimlich hoch. Es kommt ja dann auch immer noch rein, das Risiko muss ja dann auch noch sein, dass man erwischt wird. Selbst wenn da irgendein Rekord theoretisch de-anonymisierbar wäre, wenn sich niemand findet, der den Rekord findet, ist ja immer noch nichts passiert. In dem Fall mit allen Beispielen hat eben eine Universität sich den Spaß gemacht und hat diese Records gesucht und hat dann sogar große Mengen Records gefunden. Und wenn ich da sage, 7 oder selbst mit 5, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine große Menge Records finde, sodass ich in die Presse komme damit, ist nicht so hoch. Wenn die Bank zum Beispiel jetzt irgendwelche Daten rausgeben würde und irgendjemand, ein Student, ist in der Lage davon, sich selbst zu erkennen. Damit hat er uns nachgewiesen, dass die Daten nicht anonym sind. Ob jetzt davon die Welt untergeht und ob wir jetzt 4% vom Gesamtumsatz zahlen müssen, habe ich Zweifel. Ich glaube nicht, dass wenn uns jemand nachweist, dass wir einen Rekord nicht sauber anonymisiert haben, dass dann die drastischen Strafen des neuen Datenschutzgesetzes reinkommen. Das ist ja immer so eine Sache, die Maximalstrafe. So, und jetzt hängt es dann davon ab, wie der Einzelfall behandelt werden muss. Ich höre Gerüchte, dass irgendwelche Leute gesagt haben, na, als erstes werden wir mal Exempel statuieren und danach wird sich das einspielen. Die Frage ist, welche Firma sich als Kandidat für das Exempel meldet. Ich hoffe, dass wir nicht dabei sind, weil das sehr unangenehm wäre, auch für mich, wenn ich gesagt hätte, die Daten sind anonym oder die Daten sind sicher genug und dann passiert was, wäre eine peinliche Angelegenheit. Ich glaube nicht, dass ich grob fahrlässig bin, dann würde ich haften, aber ja, optimal ist es nicht, wenn da was passieren würde. Ja, das heißt, Anonymität, 100% Anonymität, extrem schwierig, aber man kann, wenn man so um einige Sachen behandelt, es so machen, dass maximal einzelne Records erkannt werden und dann ist die Frage, fliegt es auf oder nicht? Ja, jetzt hat der schon wieder ausgeschaltet. Wenn wir nur einen Rekord pro Person haben, ist es deutlich einfacher zu anonymisieren, als wenn wir eine Geschichte von der Person haben. Also wenn der mehrere Filme angeschaut hat oder mehrere Überweisungen gemacht hat. Ich muss letztendlich eine statistische Analyse machen. Und bei der Analyse hängt es jetzt davon ab, welche Suchparameter der Person zur Verfügung stehen. Man kann so Sachen machen. Ich habe ja diese Zufriedenheitsumfrage erwähnt. Die Rohdaten, die das Umfrageunternehmen hat, sind nicht anonym. Weil sonst kann man keine Wissenschaft mehr betreiben. Warum darf das Umfrageunternehmen die Daten in Rohform haben, nicht anonym? Weil sie sind Service Provider und haben alle Verträge unterschrieben, die es ermöglichen, die Daten an sie weiterzugeben. Juristisch gelöst. Was ich aber nicht möchte bei der Mitarbeiterzufriedenheit ist, dass der Chef wissen kann, wer unzufrieden ist. Das heißt, die Anonymität entsteht hier bei der statistischen Analyse erst durch das Abfragetool. Und typische Abfragetool von so Firmen, die Mitarbeiterzufriedenheit machen, die IMAS und Netigate und gibt's eine Reihe von Firmen, die machen so Mitarbeiterzufriedenheitsanalysen. Und die haben ein Tool, das prüft die K-Anonymität. Und das hat einen Parameter und da kann ich sagen 7. Und dann sagt die Personalabteilung, ja, das ist uns aber zu hoch und dann sagen wir vielleicht 6 oder sowas. Aber da kann man das einstellen, wie die K-Anonymität sein soll, im Tool. Das heißt, ich bin strenger gegenüber den eigenen Mitarbeitern, den eigenen Chefs, als gegenüber der Fremdfirma. Weil die Fremdfirma wenig Interesse hat herauszufinden, wer sind die Unzufriedenen. Sie haben ja auch nur pseudonyme Daten. Sie sind personenbezogen, aber indirekt. Das heißt, Sie bekommen nicht die E-Mail-Adresse von mir, weil dann wären Sie direkt personenbezogen, sondern Sie bekommen irgendeine Zufallszahl. Und mit der können Sie im Prinzip nichts anfangen. Das heißt, die nicht anonymen Daten sind bei der Fremdfirma und die eigene Firma sieht nur die anonymen. Eine Trennung dessen, was jeder sieht. Und das halte ich für den richtigen Weg. Ich muss, wenn ich die Wissenschaft betreiben will, dann muss ich irgendwie die Rohdaten auch da haben, aber nicht bei denen, die irgendwelchen Blödsinn damit machen, Angestellte quengeln und Angestellte investieren, warum bist du zu unzufrieden und was hast du da gegen mich gemacht und so weiter und so weiter. Das heißt, man kann die Anonymität durchaus eben auch durch eine Trennung erreichen, indem die eine Firma sieht den Teil der Daten und die andere Firma sieht den anderen Teil der Daten. Ja, und ich muss dann das wirklich prüfen mit einer statistischen Analyse. Ja, Transaktionsdaten. Das sind so typische Transaktionsdaten, wie wir die haben. Da ist eine Customer ID drin, das heißt, die sind pseudonym. Wir haben eine Customer ID, wir haben keinen Namen, aber sie sind pseudonym, das heißt, sie sind nicht anonym. Dann haben wir ein Geburtsdatum. Wow. Geburtsdatum, Albtraum. Am Geburtsdatum kann ich viele Leute identifizieren. Dann habe ich Datum und Zeit der Überweisung, habe ich auch Bauchschmerzen. Die Frage ist, brauche ich Datum und Zeit der Überweisung überhaupt? Vielleicht reicht mir Wochentag. Es hängt davon ab, welche Statistik will ich machen. Vielleicht reicht mir der Wochentag, vielleicht reicht mir die Stunde. Ich will sicher nicht Sekunde der Überweisung. Die kann ich jederzeit irgendwo, zumindest als der Data Owner, kann ich das jederzeit nachweisen, die Sekunde der Überweisung. Also Date und Time of Transfer ist ein Riesenproblem. Ebenso ist ein Riesenproblem Datum der Kontoeröffnung. Nein, da kann man vielleicht das Jahr der Kontoeröffnung maximal reinnehmen, aber sicher nicht das Datum. Beziehungsweise wir bilden Gruppen, heute eröffnet in den letzten 2 Jahren, in den letzten 5 Jahren, länger als 5 Jahre. Solche Sachen. Da muss man verhandeln und muss sagen, was für einen Unterschied macht es, ob die das Konto 3 Wochen oder 4 Wochen lang haben? Es ist ein Neukunde. Was haben wir noch? Amount of Transfer, da haben wir drüber gesprochen. Beträge, immer ein Problem, die kann ich wiedererkennen. Speziell, wenn es dann irgendwelche großen Beträge sind. Wir haben da alle Überweisungen und das meiste liegt zwischen 100 und 300 Euro und dann sind es 10.500.790. Ups. Das ist Domination Attack. Der eine sticht so raus, sicher nicht. Sicher nicht. Da muss ich abschneiden bei 50.000 oder bei irgendeinem Wert, sodass ich von der L-Identity noch genügend über dem Wert habe. Wenn ich nur bei 1 Million abschneide, dann habe ich nur 3 Überweisungen, die über 1 Million sind. Wenn ich bei 50.000 abschneide, dann habe ich ein paar 100 Überweisungen. Das ist ein vernünftiger Wert. Ja, IBAN, Target IBAN, dieser Witz, dass wir ein MD5 davon machen, nein, machen wir nicht. IBAN sind ein Riesenproblem. IBAN sind auch aus anderem Grund ein Problem. Nehmen wir die Überweisungen von Kunden. Alle Überweisungen von Kunden und jetzt schauen wir, wo das Geld hinfließt. Und dann findet man sehr schnell heraus, dass die IBAN, die am meisten Überweisungen in Wien bekommt, dass das eine ganz spezielle ist. Wer ist das? Bitte? Ja. Bitte? Ich vermute die Wien Energie. Und dann nach der Wien Energie, weil Wien Energie deckt irgendwie 60, 70, 80% aller Wohnungen ab. Und dann kommen die Handyfirmen. Und die Reihenfolge der Handyfirmen kann ich auch in der Zeitung nachlesen. Es ist nämlich bekannt, wie viele Leute die unter Kunden haben. Das heißt, mit ein bisschen Nachdenken, die ersten 10 Überweisungen, die ersten 10 Target-IBANs, wo das Geld hinfließt, habe ich ganz schnell de-anonymisiert, nachdem ich einfach weiß, was sind Marktanteile. Jetzt könnte ich noch nachschauen, was ist der Marktanteil von Wien Energie und so weiter. Aber dann finde ich das ganz schnell wieder. Das heißt, wenn ich die Target-IBAN so lasse, da drin lasse, dann bekomme ich sehr schnell hier einige IBANs raus. Und wenn ich einige habe, dann kann ich mir andere zusammensuchen und so weiter. Dann sind so Geschichten wie... sind es Bankomat-Geschichten oder sind es Point of Sales und so. Und dann gibt es so Category, die Empfänger sind eingeteilt, die Empfänger, wo das Geld herkommt, wo das Geld hinfließt, sind eingeteilt nach Kategorien und so weiter und so weiter. Und da bei eingehendem Geld zum Beispiel ist eine Kategorie Arbeitsamt. Und das ist schon wieder sensibel, weil, ja, Arbeitsamt ist, kann man da nämlich auch schnell an Source-IBAN Da sind die Arbeitslosen dabei. Da steckt drin. Es steckt also durch, in diesen Zahlen wie IBAN steckt durchaus hier und dort eine Geschichte drin. Ist im Moment arbeitslos. Man muss achten, viele Zahlen erzählen Geschichten. Richtig, genau. Ist in die Hose gegangen. Big Data in die Hose gegangen. Nicht jeder, der vom AMS sein Geld bekommt, ist arbeitslos. Einige Leute arbeiten dort. Ja, ja, genau. Ja, richtig, richtig. Danke für die Präzisierung. Genau, sind dort beschäftigt. Stimmt. Ja, da haben wir andere Geschichten. Da geht es um einen, um Kredite. Da ist eine Customer ID. Ja, die Adresse ist natürlich ein Albtraum. Straße und Anschrift ist ein Albtraum. Account Open Date, Albtraum. Amount of Loan, wenn ich das nicht kategorisiere, nichts anonym. Selbst wenn ich die Customer ID, der Name ist ja weg, aber anonym ist es überhaupt nicht. Und dann ist Final Date of Repayment, auch das funktioniert nicht. Kann ich natürlich nachschauen in den Tabellen. Final Date ist nicht Final Year, Final Date, das ist eindeutig wahrscheinlich, wirklich eindeutig. Das heißt, unheimlich schwer, solche Sachen zu anonymisieren. Ja, das ist am Beispiel Proxy-Adressen in einem Proxy-Log. Da scheinen ja die Namen typischerweise überhaupt nicht auf. Die Benutzer-IDs scheinen auf. Das heißt, es ist ganz klar, dass es nicht anonym ist. Es ist aber aus anderen Gründen nicht anonym. Wir haben die IP-Adressen und da ist schon entschieden, IP-Adressen sind personenbezogene Daten, sind im Internet personenbezogene Daten, wenn Sie zu Hause surfen, sind in der Firma sowieso personenbezogene Daten. Sie führen den DHCP-Log zusammen mit dem Proxy-Log und Sie wissen, wie die Person heißt, die auf eine bestimmte Website gegangen ist. Habe ich mal erlebt, da hat jemand Todesdrohungen vom Firmen-PC verschickt. Vollkommen. Auch das. Ja. Also, Verbrechen in der Firma, ganz, ganz dumm. Ganz, ganz dumm. Aber manche Leute haben mehr Angst vor ihrer Ehefrau als vor der Firmen-IT und speichern ihre Pornosammlung dann im Unternehmen, aber ist keine gute Idee. Ist keine gute Idee. Im Prinzip haben wir die Sachen alle behandelt und wir sind auch ziemlich am Ende. Gibt es Fragen dazu? Themen, die... Gut, Google hat vor langer Zeit ein Mantra verkündet, wir haben nie vor, irgendein Datum zu löschen. Ich glaube Ihnen das sogar. Die löschen das nicht, die komprimieren das immer wieder und so weiter. Ich glaube, die löschen nichts. Das nächste ist, für einen externen Zugriff auf die Daten zu bekommen, der nicht bei Google arbeitet, ich glaube, das ist extrem schwer. Ich bin kein Freund von Google, habe aber mit den Entwicklern von Google immer mal Telekonferenzen gehabt und die Jungs sind gut. Die sind extrem gut. Das heißt, wenn die ihr System absichern, das ist in einer anderen Liga. Die werden furchtbar angegriffen und die sichern ihre Daten gut ab. Ich glaube, die Logdaten von Google sind relativ gut geschützt. Nach dem, was ich höre, gibt es auch intern Kontrollen. Das heißt, auch ein Google-Mitarbeiter kommt nicht so einfach dran. Aber da habe ich keine genauen Hinweise. Da habe ich nur gehört, dass die da Systeme haben, um auch die Mitarbeiter zu überwachen. Aber was Google mit den Daten macht, ist natürlich, lesen Sie mal die Nutzungsbedingungen. Da ist alles möglich. Das heißt, man kann diese Suchanfragen beliebig auswerten. Gestern habe ich das gelesen. Eine Frau in Paris hat eine Anfrage gemacht, Paragraph 29, Datenschutzauskunft für Tinder, die Plattform, wo man Leute kennenlernt, um es nett zu sagen. Und sie hat dann 800 Seiten zurückbekommen und ihr ist ganz anders geworden, was da drin stand, was die analysiert hatten, was sie analysiert hatten, was ihr nicht klar war, welche Präferenzen sie altersmäßig hat, welche Präferenzen sie in Richtung auf Ethnie hat, wie lange sie auf Bilder schaut, die einer bestimmten Ethnie angehören, wie lange sie auf Bilder schaut, bevor sie die positiv oder negativ berücksichtigt, in Abhängigkeit vom Alter. Die haben alle möglichen, wirklich, sie war erschüttert, was andere Leute über sie wissen, was sie über sich, was ihr nicht klar war, dass sie bei gewissen Altersgruppen oder gewissen Ethnien länger zögert als bei anderen und solche Sachen. Es ist gruselig, was da gesammelt wird. Ja, und das hat jetzt mit Anonymität nichts zu tun, aber alle diese Daten können gegen jeden verwendet werden. Tinder, ganz klar, in den Nutzungsbedingungen steht drin, wir können mit den Daten machen, was wir wollen. Mehr oder weniger, was wir wollen. Sie müssen sich nur an das europäische Datenschutzrecht halten und müssen die Datenschutzauskunft machen. Diese 800 Seiten, die Frau bekommen hat, als PDF. Und ansonsten ist alles legal, weil auf Tinder ist man freiwillig. Und wie die Daten veröffentlichen, schlecht anonymisiert oder gut anonymisiert oder ob sie die Daten für Forschungszwecke weitergeben, das ist ihre Entscheidung. Und in den Tinder-Daten steckt ja unheimlich viel Forschungsmaterial über die über uns als moderne Menschen im 21. Jahrhundert drin. Fragen wie viel offener sind Menschen gegenüber Ethnien, gegenüber anderen Ethnien, ist untersucht worden. Da habe ich gerade eine Studie gelesen, die sagt, dass die Ehen viel in den letzten 20 Jahren viel offener und immer offener werden gegenüber Menschen aus einem anderen Kulturkreis und so weiter und so weiter. Es steckt unheimlich viel Wissenschaft in diesen vielen Daten drin, die da gesammelt werden. Aber es ist eine Wissenschaft, die, um zum Thema zu kommen, Daten verwendet, die schlecht anonymisiert sind, weil das Anonymisieren so schwierig ist. Und das ist das Gruselige an Big Data. Arbeitet jemand in Bereichen, wo Anonymität ein Thema ist, oder sind sie alle nur so aus Neugier? Oder damit es ihnen gruselt? Sie arbeiten in dem Bereich. Ja. Na, fast alles Opfer, keine Täter. Ja. Wenig Täter, ja. Es gibt ein paar gute Leute im Bereich Anonymisierung. Ich habe einige kennengelernt an der Uni und in ein paar, also es ist nicht alles schlimm. Was man in der Zeitung liest, ist ja genau die Auswahl, die schlimm ist. Die vielen Sachen, wo die Anonymisierung gut geklappt hat, die kommen dann in die Zeitung. Insofern ist das jetzt eine selektive Auswahl. Es ist nicht typisch. Nicht, also, ja, typisch ist es schon bei dem, was ich an Anfragen bekomme, auch im Unternehmen, die ich dann aber ablehne. Und insofern ist es nicht ganz so dramatisch. Ich hoffe, es werden mehr Sachen abgelehnt. Ich habe aber auch sehr gute Leute gefunden, die wirklich das mit allen diesen Kriterien gut betreiben. Ah ja, das muss ich noch zeigen, wo man nachlesen kann. Das kann man gar nicht sehen. Das ist ein Link, den Sie nicht sehen können. Wird es besser, wenn ich hier? Nein, wird nicht besser. Okay. Wer das Material haben möchte, wem das alles zu untechnisch war, der schreibt mich an, Philipp Schaumann, ein Wort, @mailbox.org, was habe ich auch hier drauf, und dem schicke ich die Originaldaten zu, da hier mailbox.org ist die Privatadresse, dem schicke ich die Originaldaten zu mit den ganzen Links. Und vor allen Dingen dieser Vortrag ist die populär, die einfache Fassung des Artikel 29 Working Party Papers. Und da ist es viel mathematischer drin und viel wissenschaftlicher, als ich das je erzählen könnte. Und die lustigen Geschichten sind zum Teil auch dabei. Ja, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn jemand noch Fragen hat, ich bleibe noch ein bisschen da. Ja, genau. Ja, bedanke mich.